Wir hören auf ein Wort aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 55. Jesaja 55, die Verse 1 bis 7. Jesaja schreibt hier: Auf, ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gute, und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört, und eure Seele wird leben. Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Siehe, ich habe ihn zu einem Zeugen für Völkerschaften gesetzt, zum Fürsten und Gebieter von Völkerschaften. Siehe, du wirst eine Nation herbeirufen, die du nicht kennst, und eine Nation, die dich nicht kannte, wird zu dir laufen um des Herrn willen, deines Gottes und wegen des heiligen Israels. Denn er hat dich herrlich gemacht. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Liebe Geschwister, Jesaja ist ein außergewöhnlicher Prophet in Israel gewesen. Er wird von Auslegern auch König der Propheten genannt. Seine Gedanken sind von ungeheurer Wucht und außergewöhnlicher Tiefe. Und so sagen es die Fachleute, und wir haben es gemerkt bei diesen Worten, sein Schreibstil ist wirklich von Schönheit und Kraft. Der Name Jesaja bedeutet übrigens: Hilfe ist Jahwe oder Hilfe Jahwes. Jesaja war ein Sohn des Amos. Seine engen Beziehungen zum Königshaus lassen auf königliche oder auch zumindest vornehme Herkunft schließen. Er war Archivar, Biograf, Sekretär, Erzieher des Prinzen Hiskia und wahrscheinlich sogar auch Arzt am Königshof gewesen. Als Prophet war er etwa 55 Jahre lang tätig, von 740 bis etwa 686 vor Christus unter vier verschiedenen Königen: Usia, Jotham, Ahas und Hiskia. Nach der jüdischen Überlieferung, nicht nach der Bibel, sie sagt uns nichts darüber, aber nach der jüdischen Überlieferung ist Jesaja vor König Manasse geflüchtet, weil er ihm die Wahrheit gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, Jerusalem ist wie Sodom und Gomorra. Und dieser König hat ihn daraufhin zum Tode verurteilt. Auf seiner Flucht versteckte er sich in einer Zeder, wurde entdeckt, und der König ließ den Baum mitsamt Jesaja durchsägen, und so starb er. So die jüdische Überlieferung. Dieses Buch Jesaja wird allgemein in drei Abschnitte aufgeteilt. Zunächst die Kapitel 1 bis 39. Hier geht es um eine Zeitgeschichte, um eine zeitgeschichtliche Botschaft. Hier geißelt Jesaja die Sünden des Volkes und kündigt Gottes Gericht an. Dabei deckt er die Äußerlichkeit des Glaubens, die Äußerlichkeit des Gottesdienstes auf. Er spricht den Götzendienst an, den Egoismus, die Hartherzigkeit und die Sittenlosigkeit der Menschen. Ebenso nennt und tadelt er aber auch die Sünden der Feinde Judas, Babylon, Tyrus, Assyrien und Edom. Aber mitten in dieser harten Gerichtsbotschaft von Jesaja leuchtet immer wieder die Hoffnung auf. Gottes Liebe ist größer als sein Zorn. Nach dem Gericht gibt es immer wieder eine neue Zukunft unter der gnädigen Herrschaft Gottes. Die nächsten Kapitel, das ist Kapitel 40 bis 55, wird als messianische Botschaft bezeichnet. Hier geht es um den Knecht des Herrn. Von ihm ist in diesen sogenannten Gottesknechtsliedern die Rede. Jesaja schaut hier den Gesandten Gottes, den Messias, der nicht nur dazu kommen wird, Israel zu retten, sondern auch, um auf allen Völkern der Erde seinen Geist des Friedens, seinen Geist der Gerechtigkeit und den Geist des Heils ruhen zu lassen. Und in Jesaja 53 schließlich wird dieser Gottesknecht offenbar als der, der die Sünden des Volkes trägt und durch sein Leiden und Sterben zum Retter der Menschen wird. Wir kennen diesen bekannten alttestamentlichen Text, wo ich nur jetzt ganz kurz zwei Verse herauslesen möchte. Jedoch unser Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Bekannte Verse, die wir schon des Öfteren gelesen haben. Um dieser Schau willen, also um dieser außergewöhnlichen Sicht auf den Gottesknecht, auf den kommenden Messias, gibt es auch Ausleger, die sagen, Jesaja ist neben Matthäus, Markus, Lukas und Johannes so etwas wie der fünfte Evangelist. Und dann schließlich Kapitel 56 bis 66. Hier geht es um Endgeschichte. In dieser endgeschichtlichen Botschaft weist Jesaja auf eine künftige Zeit des Friedens hin, in der es keine Gewalttat mehr gibt, in der Gott selbst über sein Volk herrschen wird. Und dabei spielt Jerusalem dann die zentrale Rolle. Von Jerusalem wird das Wort des Herrn ausgehen, die Herrlichkeit des Herrn wird über ihm aufgehen und der Herr wird die Nationen zu seinem Heiligtum bringen. Drei, ja, ganz unterschiedliche Inhalte in diesem Buch Jesaja, und diese sehr unterschiedlichen Abschnitte und auch die Unterschiede im Schreibstil und in der Wortwahl haben Ausleger veranlasst anzunehmen, dass es zwei oder sogar drei verschiedene Schreiber des Jesaja-Buches gewesen sein könnten. Solche Überlegungen sind aber nicht zwingend. Der Prophet könnte verschiedene Umstände seines Volkes erlebt haben und Unterschiede in Stil und Wortwahl könnten auch mit zunehmendem Alter zusammenhängen. Wir sprechen heute und schreiben heute auch anders als vor 20 Jahren oder 30. Auch der Fund der vollständigen Jesaja-Handschrift von Qumran zeigt keinerlei Anzeichen, dass man wirklich vermuten könnte, es gibt drei verschiedene Jesaja-Buchschreiber. Das vorweg, bevor wir zu dem gelesenen Text kommen. Mit diesem Text befinden wir uns nun im zweiten Teil des Jesaja-Buches, dem sogenannten messianischen Teil. Und es ist das letzte Kapitel dieses Teils. Und wir wissen nun, dass seine Botschaft nicht nur an Israel gerichtet ist, sondern weit darüber hinausgeht. Kapitel 55 ist eine Botschaft für die ganze Welt. Jesaja ruft im Auftrag Gottes alle Menschen, zu Gott zu kommen. Wirklich alle? So könnte man es zumindest aus der Überschrift in unserer Elberfelder Übersetzung schließen. Sie heißt Heilsangebot Gottes an alle. Aber bereits aus dem ersten Vers unseres Textes sehen wir, dass Jesaja nur die Durstigen ruft, zum Wasser zu kommen. Sind die Menschen denn nicht alle durstig? Sehnen sie sich denn nicht alle nach Wasser, nach dem Wort Gottes, nach dem Reich Gottes, nach Erlösung? Unser Herr Jesus Christus sagt einmal, dass er nicht gekommen ist, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Wir wollen an dieser Stelle nicht weiter die Frage vertiefen, ob es überhaupt Gerechte gibt, welche die Buße nicht nötig haben. Aber Gottes Wort und auch unsere Erfahrungen zeigen uns doch, dass die Kinder Gottes eine kleine Herde sind in dieser Welt. Die meisten unserer Mitmenschen wollen dieses Wasser nicht, was Gott ihnen anbietet. Nach diesem Wasser haben sie keinen Durst. Und sie kaufen auch nicht die Nahrung bei Gott, die wirklich sättigt. Sie geben ihr Geld aus, nicht für den Wein und nicht für die Milch, die Gott ihnen anbietet. Sie kaufen Sachen, die nicht sättigen. Wie wahr ist dieses Wort, wenn wir die Menschen auf dieser Erde sehen? Viele geben ihr Geld für irdisches Glück aus, das wahrlich nicht satt macht. Und andere, die etwas ahnen von der Existenz eines Gottes, eines Schöpfers, von einer Ewigkeit, sie versuchen, diese zu kaufen durch allerlei Anstrengung und eigene Werke. Sie zahlen teuer, aber kaufen, was nicht essbar ist, was nicht mit dem so lebenswichtigen Brot vergleichbar ist. Was ist es nun, was Gott den Durstigen anbietet? Sie sollen das Gute essen und ihre Seele soll sich am Fetten laben. Was will Gott damit sagen? Soll der Durstige zum Metzger gehen und das teuerste und fetteste Fleisch einkaufen? Sicher nicht. Mit dem Guten und dem Fetten ist etwas Wertvolles gemeint. Es ist eine Beschreibung von etwas Wichtigem, etwas ganz Wertvollem, das Wertvollste, was Gott den Menschen anbieten kann. Etwas, was nicht nur kurzzeitig sättigt, sondern dauerhaft. Aber was ist das? Jesaja erläutert es nun. Er sagt: Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört und eure Seele wird leben. Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Gott erinnert mit diesen Worten an seinen Bund, den er mit den Menschen gemacht hat. Den ersten mit Noah, den zweiten mit Abraham, den dritten mit Mose und den vierten mit David. Gott hat das Haus Davids auf ewig gesegnet. Er hat David als König eingesetzt und hat ihn auch dann nicht fallen gelassen, wenn er sündigte. Er hat ihm vergeben, weil er Buße tat. Aber gilt dieser Ruf des Jesaja auch uns? Gilt er nicht nur für das Haus Davids, für Israel, für die Juden? Vers 5 gibt die Antwort auf diese Frage. Ich lese noch einmal Vers 5. Siehe, du wirst eine Nation herbeirufen, die du nicht kennst, und eine Nation, die dich nicht kannte, wird zu dir laufen, um des Herrn willen, deines Gottes, und wegen des heiligen Israels, denn er hat dich herrlich gemacht. Ja, der Ruf, zum Wasser zu kommen, der gilt auch uns, den Heiden, denen aus den Nationen. Und es ist hier schon prophezeit, dass diese anderen, diese Nationen zu Gott kommen, ja, laufen werden. Das erinnert uns an den Missionsbefehl unseres Herrn Jesus Christus an seine Jünger. In Matthäus 28 lesen wir: So geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. So der Befehl unseres Herrn Jesus Christus. Und das war offensichtlich für die Jünger nicht klar und auch nicht einfach. Denken wir an Petrus, welche Widerstände in ihm gewesen sind, Kontakt mit dem heidnischen Hauptmann Cornelius aufzunehmen. Petrus sagt in Apostelgeschichte 10 zu Cornelius und den Versammelten in dem Haus: Ihr wisst, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremdling anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Und mir hat Gott gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu nennen. Gott musste es ihm offensichtlich nochmals befehlen. Der Befehl Jesu aus Matthäus 28 hat nicht gereicht, um Petrus die Erkenntnis zu schenken, zu den Heiden zu gehen und Kontakt mit ihnen zu haben. Wie hat Gott ihm diesen erneuten Befehl gegeben? Apostelgeschichte 10. Und er sieht den Himmel geöffnet und ein Gefäß gleich einem großen leinenen Tuch herabkommen, an vier Zipfeln auf die Erde herabgelassen. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und des Himmels. Und eine Stimme erging an ihn: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach: Keineswegs, Herr, denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und wieder erging eine Stimme zum zweiten Mal an ihn: Was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein. Dies aber geschah dreimal, und das Gefäß wurde sogleich hinaufgenommen in den Himmel. Und selbst danach war Petrus nicht klar, was die Erscheinung bedeuten sollte. Lukas berichtet uns, dass Petrus über die Erscheinung nachsann, er hat sie also nicht verstanden und sogar in Verlegenheit darüber war. Und dass dann letztlich der Heilige Geist ihm die Klarheit schenkte und ihm erläuterte, um was es hier mit diesem Essen dieser unreinen Tiere zu tun hatte. Siehe, drei Männer suchen dich, sagt der Geist Gottes zu ihm. Steh aber auf, geh hinab und zieh mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe. Erst in diesem Moment legt Petrus seine kultischen Hemmungen ab und erkennt den Auftrag Jesu, zu den Heiden zu gehen und die Botschaft von Jesu zu verkündigen. Und wenn wir in der Apostelgeschichte weiterlesen, dann in Vers 11, da muss Petrus sich in Jerusalem rechtfertigen gegen den Vorwurf, bei unbeschnittenen Männern eingekehrt und mit ihnen gegessen zu haben. Petrus berichtet dann von der Erscheinung mit den Tieren, von seiner Begegnung mit Cornelius und dass der Heilige Geist auch auf die bekehrten Heiden fiel. Als aber die Brüder in Jerusalem das hörten, die ihn zunächst kritisiert hatten, als sie das hörten, sagten sie: Dann hat Gott also auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Erst von diesem Moment an ist den Judenchristen klar geworden, dass Gott auch unter den Nationen sein Volk haben wird. Wie wahr ist doch die Aussage in Vers 5 hier in Jesaja 55: Siehe, du wirst eine Nation herbeirufen, die du nicht kennst. Israel kannte die Heidenvölker wahrlich nicht in dem Sinne, dass auch sie einmal das Heil in Gott ererben werden. Aber wie geht das vor sich? Wie kommt ein Mensch zu Gott? Die Antwort geben uns die Verse 6 und 7 in unserem Text. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt, ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gesetzlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken, und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen, und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Es sind 7 Schritte, die Jesaja hier beschreibt, wie ein Mensch das Heil findet. Den Herrn suchen, das ist der erste Schritt. Den Herrn anrufen, der zweite. Im Gebet, mit einem Bruder zusammen, einer Schwester zusammen. Den Weg der Gesetzlosigkeit verlassen. Denn alles das, was ein Mensch, der nicht glaubt, bisher getan hat auf seinem Weg, war doch von Gesetzlosigkeit, von Ungerechtigkeit, von Egoismus gekennzeichnet. Der vierte Schritt, die Gedanken der Bosheit verlassen. Auch in unseren Gedanken ist Unreinheit vorhanden. Fünfter Schritt, zu Gott umkehren, Buße tun, wie wir es aus Übersetzungen kennen. Und dann das entscheidende sechste und siebte Schritt. Und da liegt es dann nicht mehr am Menschen, diesen Schritt zu gehen. Gott wird sich erbarmen. Gott ist reich an Vergebung. Ich las vor einigen Tagen in einem Andachtsbuch Folgendes. Und jetzt hört bitte einmal genau zu. Ein Mensch war gestorben. Die trauernden Angehörigen setzten über die Todesanzeige folgende Worte: Die Zeit, Gott zu suchen, ist das Leben. Die Zeit, Gott zu finden, ist der Tod. Die Zeit, bei Gott zu sein, ist die Ewigkeit. Sicher haben die Leidtragenden ehrlichen Trost in diesen Zeilen über ihren Schmerz gesucht. Aber stimmt das, was sie da geschrieben haben? Stimmt die Aussage, dass der Tod die Zeit ist, Gott zu finden? Nein. Gottes Wort sagt hier in Jesaja: Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Und er lässt sich nicht mehr finden, wenn ein Mensch gestorben ist. Er lässt sich nur finden, wenn der Mensch lebt. Und vielleicht auch nur in einem Teil seines Lebens. Jetzt ist die Zeit, zu Gott zu kommen. um mit ihm über unsere Schuld zu sprechen, die uns weit von Gott entfernt hat. Der Mensch, der Gott erst im Tod suchen will, er wird ihn nicht mehr finden. Und er wird auch, und da ist das Wort Gottes eindeutig, die Ewigkeit nicht bei ihm verbringen. Gott ist nur zu finden, während wir leben, während er uns nahe ist. Der Tod ist der Lohn der Sünde, so sagt Gottes Wort, und trennt den Menschen auf ewig von Gott. Nur wer vorher Gott gefunden hat, darf für immer bei Gott sein. Und das meint Jesaja, wenn er von Wasser, von Wein, von Milch, von Brot, von Gutem, von Fettem spricht. Er meint Gottes Erbarmen und seine Vergebung. Ewiges Heil, einen ewigen Bund, den sollen wir kaufen. Kaufen, ja, wir sollen ihn kaufen, aber wird die Gemeinde zu Recht sagen heute Morgen, wir können unser Heil doch nicht kaufen. Wir haben doch gehört, seit Jahrzehnten, dass das Heil nicht gekauft werden kann. Ja, das stimmt auch. Das weiß auch Jesaja, denn er schreibt im Auftrag Gottes weiter, kauft ohne Geld und kauft ohne Kaufpreis. Alle Schätze der Welt und alle edlen Bestrebungen der Menschen zusammengenommen reichen nicht aus, einem einzigen Menschen die Ewigkeit bei Gott zu erkaufen. Gottes Gabe ist so wertvoll, dass Menschen sie unmöglich bezahlen können. Deshalb gibt Gott sie dem Menschen umsonst. Wie gut, dass Gott nicht sagt, kommt, kauft, esst. Dann könnte keiner von uns kommen. Keiner von uns könnte den Kaufpreis aufbringen. Gott sei Dank, dass er weiter sagt, ohne Geld und ohne Kaufpreis. Aber es fällt doch auf, dass Gott vom Kaufen spricht. Wenn wir einem Freund etwas geben, ohne dass er etwas dafür zu bezahlen hat, dann würden wir ihm doch nicht sagen, ich verkaufe dir diese Sache ohne Kaufpreis. Wir würden sagen, ich schenke dir diesen Gegenstand. Warum spricht Gott hier nicht vom Geschenk, sondern vom Kauf ohne Kaufpreis? Weil der ewige Bund nicht ein Geschenk an die Menschen ist, sondern weil eine Bezahlung dafür stattgefunden hat. Aber nicht der Mensch zahlt den Kaufpreis, er kann es auch nicht, sondern ein anderer hat den Kaufpreis bezahlt. Gott hat ihn selber bezahlt. Und wie ist das geschehen? Durch den Tod des Herrn Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha. Er ist das Opfer, er ist der Kaufpreis, mit dem Gott bezahlt hat. Deswegen spricht hier Gott nicht von einem Geschenk an die Menschen. Er fordert sie auf zu kaufen, aber ohne Geld und ohne Preis. Dieser Gedanke der Zahlung eines Kaufpreises begegnet uns an vielen Stellen im Neuen Testament. Die Übersetzungen verwenden hierfür die Begriffe kaufen, loskaufen oder auch erlösen. Zum Beispiel Markus 10. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Oder den Text, den Bruder Paul am Anfang gelesen hat, aus Titus 2. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit. Und Petrus spricht davon, dass wir losgekauft worden sind, nicht mit vergänglichen Dingen, mit Gold oder Silber, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Kaufen, ohne dass wir den Kaufpreis zahlen müssen. Er wurde von einem anderen bezahlt, von unserem Herrn Jesus Christus, von Gott selber. Aber war das nötig? Ist der Mensch wirklich so verdorben, dass Jesus Christus sterben musste? Ja, nach Hebräer 9 gibt es keine Vergebung ohne Blutvergießen. Ja, es war nötig. Der Mensch ist so verdorben. Wir kennen die Stelle aus Römer 3. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Liebe Brüder und Schwestern, das ist Gottes Urteil über die Menschen, auch über uns. Es gibt unter den Menschen keine Gerechten, keiner, der im Gericht Gottes bestehen könnte. Denn das ist ja die Bedeutung eines Gerechten, im Gericht Gottes bestehen zu können. Es musste ein Gerechter für die Ungerechten sterben, einer, der in diesem Gericht bestehen kann. Ich frage uns alle heute Morgen, können Sie, kann ich im Gericht Gottes bestehen, bin ich ohne Sünde? Hat es denn einen solchen Gerechten auf dieser Erde gegeben, der in der Lage war, im Gericht Gottes zu bestehen? Ja, es ist unser Herr Jesus Christus. Gottes Wort nennt ihn den Gerechten, den Sündlosen. Paulus schreibt im Korintherbrief, den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Der Petrus schreibt, denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. Und Jakobus schreibt, ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten. Aber nicht nur die Boten Gottes bezeichnen Jesus als Gerechten. Selbst ungläubige Heiden geben ihm dieses Zeugnis. Und das ist erstaunlich. Matthäus schreibt in Kapitel 27 über die Begegnung zwischen Pilatus und Jesus. Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern vielmehr ein Tumult entstand, nahm er Wasser, wusch seine Hände vor der Volksmenge und sprach, ich bin schuldlos an dem Blut dieses Gerechten, seht ihr zu. Und selbst seine Ehefrau, die Frau des Pilatus, erkannte dies zuvor im Traum. Matthäus berichtet uns, während Pilatus aber auf dem Richterstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, habe du nichts zu schaffen mit jenem Gerechten, denn im Traum habe ich heute um seinetwillen viel gelitten. Und auch der Hauptmann am Kreuz muss bekennen, wahrlich, dieser Mann war gerecht. Sicher haben weder Pilatus noch seine Ehefrau noch dieser Hauptmann am Kreuz die ganze Bedeutung Jesu als Gerechter für den Heilsplan Gottes und für die Heilsgeschichte der Menschheit erkannt. Das konnten sie nicht. Aber sie erkennen doch, dass er zumindest schuldlos ist gegenüber den Vorwürfen, die ihm sein eigenes Volk Israel macht. Heiden, Pilatus, seine Ehefrau, Heiden wollen ihn vor dem ungerechten Tod bewahren. Israel verlangt seine Tötung. Und das schreibt Petrus dann auch nochmal und sagt es in Apostelgeschichte 3 zu dem Volk Israel. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt würde. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben es in Jesus Christus nicht mit einem Kumpel zu tun, mit dem wir umspringen können, wie wir wollen. Wir haben es nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift mit dem Sohn Gottes zu tun, einem Heiligen, einem Gerechten. Möge dieses Wissen auch unser tägliches Leben beeinflussen. Mögen wir, wie Jesaja es schreibt, den Weg der Gesetzlosigkeit verlassen, die Gedanken der Bosheit verlassen, zu Gott umkehren. Und dennoch, Jesus Christus ist auch der Gerechte, der für uns ein Beistand ist, wenn wir sündigen. Johannes beschreibt dies in seinem ersten Brief mit folgenden Worten: Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Dieses Wissen darüber ist Grund zur Anbetung Gottes heute Morgen. Brot und Wein werden uns wieder an diese Gnade Gottes erinnern, das Heil auch den Nationen zu bringen. Wir gehören dazu. Auch an den Kaufpreis. Jesu Leib und Jesu Blut waren der Preis, den Gott selber für uns bezahlt hat. Ihm sei die alleinige Ehre dafür. Amen.